Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Tim Silas aus Mainz. Mit seinen 19 Jahren ist Tim einer der jüngsten Profizauberer Deutschlands, Jongleur und Artist, sowie Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland. Seine Shows bieten nicht nur Zaubertricks, sondern sie erzählen Geschichten und entführen in magische Welten. Als Familienzauberer tritt Tim regelmäßig in Freizeitparks, auf Theaterbühnen und privaten Veranstaltungen auf. Im Backstage-Podcast beschreibt Tim, was hinter der Magie passiert und wie seine Zaubertricks entstehen. Außerdem sprechen wir über das Staunen und Wundern in Zeiten von schnellen Videoclips und KI. Hallo Tim.
Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ja, du bist den ganzen weiten Weg extra zu mir nach Neustadt gekommen aus Mainz. Das ist jetzt schon, wie lange fährt man da? Eine Stunde?
Ungefähr eine Stunde bin ich hierher gefahren, ja.
Danke.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ist schön, dass wir es persönlich machen können. Wir sind uns ja auch schon mal begegnet im Theater in der Kurve, weil du Ende November, am 30. November dort auftreten wirst.
Genau, es wird was ganz Besonderes. Ich freue mich.
Ja, zum ersten Mal auch in der Pfalz oder hier in der Region.
Genau, ich bin das erste Mal dann tatsächlich hier in der Region, sonst bin ich immer in Mainz, Wiesbaden, in dem Umkreis unterwegs und ich wollte mal was Neues ausprobieren, deswegen bin ich jetzt Ende November hier,
genau. Ja, cool. Genau, und da haben wir uns schon mal getroffen, da hast du dir, glaube ich, ein Stück von mir wiederum angeguckt, gell?
Genau, das war dein...
Die Undine war das,
genau.
Ah, cool.
Also die Begleitperson, die ich dabei hatte, die schwärmt immer noch davon, dass es ihr super viel Spaß gemacht hat.
Oh,
also
cool.
Wirklich, wenn wir uns immer wieder sehen und wir so überlegen, wo waren wir denn überall alles, dann ist das so ein Highlight, wo sie sagt, da ist sie dann rausgegangen mit einem riesen Lächeln im Gesicht.
Oh, wie schön. Ja. Ach, das nehme ich mit. Danke. Und sag einen lieben Gruß.
Das mache ich.
Was ist dein Lieblingszaubertrick?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage, weil ich glaube, im Laufe meiner Karriere habe ich so viele Zaubertricks gemacht und alle sind so ganz unterschiedlich. Und ich sag mal, vom Publikum her kommt jeder Trick mal anders an. Als wenn ich vor Kindern zaubere, was mein Hauptding ist, kommen natürlich andere Tricks besser an, als wenn ich vor Erwachsenen zauber. Aber ich glaube, mein Lieblingstrick im Moment ist der spektakulärste Kartentrick, wie ich ihn nenne. Oh. Das heißt, ich stehe tatsächlich, ich mache auch Artistik auf so einem Brett mit einer Rolle drauf, dann mit einem Messer in der Hand und dann wirft eine Zuschauerin die Karten in die Luft und ich versuche die Karte mit dem Messer zu fangen, die vorher gewählt worden ist. Ja.
Ist das jetzt Zauberei oder Artistik?
Alles.
Darfst du das nicht sagen?
Das ist beides integriert. Also ich stehe wirklich mit Klebeband, Augen verbunden auf diesem Brett drauf. Es ist eine coole Nummer, deswegen spiele ich die im Moment sehr gerne.
Wie kommt man auf sowas?
Man muss verrückt sein. Also ich glaube, das sind wir Künstler ja alle irgendwie so ein bisschen. Und man muss sich ja immer was Neues einfallen lassen. Ich glaube, man kann Zaubertricks einfach so vorführen, wie es die schon gibt, wie man sie vielleicht auch kaufen kann. Aber ich glaube, das macht dann einen richtigen Künstler aus, wenn er daraus sein eigenes Ding macht. Ja. Und ich bin eben ein Künstler, der zaubert, jongliert und Artistik macht. Und deswegen habe ich gedacht, ich will in einem Trick wirklich alles drin haben. Und das ist draus geworden.
Weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es irgendwelche Zauberbücher gibt, wo dann so bestimmte Sachen halt drinstehen, durch die man sich irgendwie inspirieren lassen kann oder so. Oder also wie gesagt, wie kommt man auf einen Zaubertrick?
Genau, es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Also ich sag mal, ganz am Anfang von dem, als ich Zaubern begonnen habe, war es wirklich so ein Zauberkasten, wo man dann einfach weiß, oh, da ist eine Anleitung, da sind die Sachen, da kann man was machen. Und dann, wenn es mehr wird, möchte man natürlich wissen, wo bekommt man so Zaubertricks her. Da kann man einfach im Internet googeln Zaubertricks kaufen und dann findet man eine riesen Auswahl an, gut, auf Amazon gibt es natürlich alles, aber es gibt auch wirklich spezielle Zaubershops, wo es dann wirklich auch gute Zaubersachen gibt und dann kann man in diesen Zaubershops entweder ganze Tricks kaufen, Zauberbücher, DVDs, man kann Seminare besuchen, heißt wirklich auch Zauberkünste, die das weitergeben, was sie im Laufe der Karriere gelernt haben. Und so kann man sich, sage ich mal, sein Repertoire an Tricks immer erweitern und dann muss man trotzdem irgendwann sein eigenes Ding draus machen.
Okay. Wolltest du schon immer Zauberer werden?
Nee, also ich wollte schon immer irgendwas auf der Bühne machen. Das tatsächlich, ich wollte zuerst Zirkusdirektor werden. Also alles hat mit dem Zirkus angefangen. Ich war mit 1,5 das erste Mal im Zirkus. Und da bin ich anscheinend mit so Augen rausgegangen, die riesengroß waren, weit geöffnet. Und dann wollte ich in jeden Zirkus gehen, der in Mainz war und in der Nähe. Und dann war mein großes Ziel, Zirkusdirektor zu werden. Und das hat sich dann so ein bisschen weiter...
Ist aber nicht weit entfernt davon
Nee,
eigentlich,
gar
ne?
nicht.
Also,
Und
ja.
genau, und dann bin ich, sag ich mal, auch in so einen Kinderzirkus gegangen, Richtung Wiesbaden, hab da auch ganz viel gelernt. Dann gab es aber auch so Schauspielprojekte bei uns in der Nähe und dann wollte ich Schauspieler werden. Und dann habe ich mit 10 die Zauberkunst entdeckt und seitdem war eigentlich klar, ich werde Zauberkünstler.
Bei 10, also da
Genau.
hast du dann auch angefangen, dass du mal vor Publikum aufgetreten bist oder so?
Genau, also mit 10 haben wir so einen, ich sag mal, Kindergeburtstag. Habe ich einen Kindergeburtstag gemacht, ganz viele Freunde eingeladen und dann haben wir so eine Zirkusvorstellung eingeübt für die Eltern abends. Und dann war mein Freund von mir, der Zauberkünstler, der hat von meinem Vater so ein paar Tricks beigebracht bekommen. Und der brauchte bei einem Trick einen Assistenten, der durfte ich sein. Und seitdem wollte ich eben auch diese Zaubertricks irgendwie machen. Und das war sozusagen mein erster Auftritt als Assistent. Und dann direkt nach dem Geburtstag habe ich aber ganz viele Zaubertricks gelernt. Und dann waren meine Eltern, sage ich mal, das Opfer und mussten sich gefühlt jeden Tag unendliche Zaubershows
Heil.
angucken, ja.
Ja. Gut, es ist ja eine Sache, das als Hobby oder Leidenschaft zu machen und eine andere zu sagen, du machst das jetzt auch beruflich. Aber du hast ja direkt nach dem Abitur auch beschlossen, das machst du jetzt und jetzt machst du es ja auch tatsächlich, ne?
Genau, ich habe jetzt im März noch mein Abiturzeugnis in die Hand gedrückt bekommen und dann
Wie
habe ich
alt bist du?
gesagt,
19?
ich bin 19,
19,
genau.
okay.
Und dann habe ich gesagt, es sieht ganz gut aus, dass man es beruflich machen kann und dann versucht man es einfach. Ja, es war, ich habe meinen Eltern immer gesagt, ich möchte Zauberkünstler werden und meine Eltern so, na,
Lern was Gescheites.
mach vielleicht was anderes.
Ah.
Und wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, dass ich ein Jahr nach dem Abitur Zeit habe, um zu gucken, wie läuft es mit der Zauberkunst und dann mache ich aber noch irgendwas anderes. Na gut, und jetzt haben sie so mittlerweile gemerkt, dass ich das andere gar nicht mehr brauche, sondern dass die Zauberkunst geht.
Ja, krass. Aber ich bin ja auch selbstständig mit meiner Kunst und ich weiß, dass das Jahre dauert, bis man sich da wirklich was aufgebaut hat, was auch von selbst laufen kann, ohne dass man die ganze Zeit hinterher ist. An welchem Punkt bist du? Also läuft es schon so, dass du sagen kannst, ja, das ist so regelmäßig mit den Auftritten, ich habe so viel Kontakte, das nur flutscht einfach, oder bist du noch in dem Stadium, wo du auch sagst, du musst sehr viel Akquise betreiben, Mails raushauen, dich bewerben, ja, so.
Ich glaube, ich bin so ein bisschen dazwischen, weil ich habe so, sag ich mal, die größeren Projekte, die kommen immer wieder auf mich zu und sagen, hier, Timsi, jetzt willst du nicht wieder bei uns zaubern? Zum Beispiel jetzt im Freizeitpark, in dem ich vor ein paar Wochen noch gezaubert habe, der kommt jedes Jahr auf mich zu und dann weiß ich habe die gewisse Anzahl an Shows, da sind wir für nächstes Jahr auch schon wieder in Planung. Aber natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt für meine Solo-Shows gehe, da muss ich sehr viel Akquise, sag ich mal, machen, um zu gucken, dass überhaupt was rauskommt. Aber ich habe ein sag mal, gewisse Grundbasis, wo ich sage, die läuft ganz gut, habe aber trotzdem meine Wochen, wo ich sage, da wäre es immer ganz schön, wenn noch was reinkommen würde. Vor allem am Anfang des Jahres zwischen Januar und März, da wird nicht viel gefeiert, da gibt es nicht keine Sommerfeste, keine Weihnachtsfeiern und dementsprechend sind die Monate sehr leer. Muss aber auch sagen, das ist auch ganz gut, weil
Weil
wenn die
Ende des
Monate
Jahres
so,
ist wahrscheinlich dann viel, ne? So um Weihnachten rum und
genau,
so,
jetzt ist im Moment alles voll.
ja.
Und dann brauche ich auch wieder, ich sag mal, meine paar Wochen, wo ich neue Programme wirklich intensiv schreiben kann, üben kann. Und dafür sind die Monate auch ganz gut.
Machst du alles selbst oder gibt es irgendein Team hinter Tim Silas, was dir hilft, zum Beispiel mit Akquise oder so?
Es wäre schön, wenn es ein Team geben
Bewerbungen dürfen jetzt gestellt
würde.
werden,
Nee,
ja.
tatsächlich, ich bin im Moment im Gespräch für eine Person, die wirklich, die Theater anschreibt, die sagt,
So eine Art Management oder so, ne?
genau,
Ja.
die mich dabei unterstützt, weil das mich dieses Jahr sehr viel Zeit gekostet hat, wo ich sage, die würde ich gerne andersweitig nutzen, um kreativ zu werden. Aber das meiste mache ich wirklich selber. Wenn es jetzt um Ideen sammeln geht, klar habe ich meine Familie. Wenn ich sage, wir machen jetzt einen Tag, da brainstormen wir für meine Weihnachtsshow, dann setzen die sich auch gerne mit mir hin und überlegen, was kann man alles mit einbauen. Aber eigentlich von dem ersten Grundbaustein bis zum letzten ich sag mal, 99% alles ich.
Hast du irgendeine Art von Regie oder im Theater heißt es immer Outside Eye, also jemanden, der von außen mal draufschaut und dir Feedback gibt, wie das ankommt? Oder machst du
Ja.
oder probst du vorm Spiegel? Also wie funktioniert das?
Wenn ich was übe, dann nehme ich es mir meistens auf. Ich formuliere es anders. Ich finde es ein bisschen schwierig, gleichzeitig in den Spiegel zu gucken und mich auf die Sachen zu konzentrieren, dass es auch
Ja.
perfekt ist. Und ich habe mir, gut, wir leben jetzt in einem Zeitalter mit Handys und sonst was, das geht alles recht einfach. Ich glaube, früher hat jeder vorm Spiegel geübt. Ich habe das früher auch mal versucht, aber ich habe nie so einen riesigen Spiegel gehabt, wo ich dann wirklich auch alles
Ja.
entdecken kann. Deswegen habe ich sehr oft mit einer Videokamera oder sonst was aufgenommen. Auch früher mit so einem grünen Fotoapparat habe ich immer was aufgenommen. Dann gucke ich mir das meistens selber an und schaue, wie funktioniert's. Klar habe ich dann noch meine Eltern, die gucken können, wie hat es dir gefallen. Wobei meine Mutter ist immer sehr kritisch. Da das ist ja immer gut eigentlich. Aber manchmal, wenn es so mein Herzensprojekt ist und dann Kritik kommt, muss man die zwar annehmen, aber es tut dann doch ein bisschen weh. Ja, aber mittlerweile habe ich auch, wenn ich jetzt in einem Freizeitpark meine Show entwickle, habe ich so viel Erfahrung, dass ich weiß, was kann ich ganz gut machen. Und wenn ich dann die erste Show spiele, dann merke ich, was kam gut und was nicht, und dann wird für die nächste direkt wieder ein bisschen was geändert.
Ah, das ist also gar nicht unbedingt fest von vornherein.
Genau, also ich habe zwar mein Grundkonzept, wenn wir jetzt auf dieses Freizeitpark-Thema gehen, was ich jetzt im Taunus Wunderland gespielt habe, das war Tim Sielers und das verspukte Klassenzimmer. Heißt, ich habe mir ein Bühnenbild ausgedacht, dass es wirklich aussieht wie ein altes Klassenzimmer mit einem alten Schultisch, mit einem Regal. Und dann habe ich überlegt, was passen da für Zaubertricks rein. Und dann habe ich die das erste Mal gespielt und gemerkt, gut, im Wohnzimmer, als ich das geübt habe, war es super, da hat allen gefallen, hat mir auch super gefallen. Nur das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es wollte. Und dann habe ich wirklich die Show dreimal an diesem Tag gespielt, bin dann nach Hause gefahren, habe geguckt, was kann ich für morgen verändern. Und dann habe ich es am nächsten Tag direkt ein bisschen anders gemacht, habe auch einen Trick ausgetauscht, das passiert auch. Und dann ist tatsächlich die Show im Laufe dieser 90 Shows, die ich im Freizeitpark gespielt habe, immer
Innerhalb
wieder
von
innerhalb von einem Monat. Genau, ist die immer besser geworden, sodass sie, ich sag mal, nach 10 Shows ungefähr, weil sie so, wie ich sie dann auch am Ende gespielt habe.
Okay. Du hast gerade deine Mutter erwähnt als Kritikerin. Ich hatte ja einmal schon einen Zauberkünstler hier im Podcast zu Gast und der hat gemeint, er kann vor seiner Familie keine Zauberei machen, weil seine Familie kennt ihn zu gut und die ist nicht schnell genug abgelenkt. Also diese ganzen Ablenkungsmanöver, die er so tut, ja, als Zauberkünstler, damit man im richtigen Moment an die falsche Stelle guckt, sozusagen, das fällt seiner Familie sofort auf, weil die wissen, so hält er seine Hand normalerweise nicht, ne? Aber bei dir ist das anders?
Teils, teils. Also ich mag es tatsächlich nicht so vor bekannten Leuten zu zaubern, weil die Leute ja wirklich einen kennen und ich weiß nicht, ich bilde mir dann immer ein, die haben so ganz hohe Erwartungen von mir. Die wissen, da kommt jetzt ein, also die wissen, ich bin Profi-Zauberkünstler und zeige ihnen jetzt einen Zaubertrick. Da habe ich immer das Gefühl, die erwarten jetzt einen erscheinenden Monster-Truck. Ne? Und da muss wirklich immer alles klappen. Aber die meisten Sachen, die ich vor meiner Familie, vor Freunden zeige, die sind eben noch ganz neu. Die muss ich ausprobieren vor Leuten. Deswegen ist es schon immer komisch, vor denen zu zaubern. Deswegen drücke ich mich so ein bisschen manchmal auch davor, weil es komisch ist. Aber es ist nicht, dass ich sage, es geht darum, dass die dann am Ende sagen, ich weiß, wie der Trick funktioniert. Klar, die haben mittlerweile ein Verständnis für Zauberkunst. Die haben sich, glaube ich, 5, 6 Jahre lang meine Zauberkunst angeguckt, als sie nicht perfekt war. Und dann wissen sie, wie die Sachen funktioniert. Aber es geht mir eher darum, dass sie am Ende trotzdem sagen, es hat mir Spaß gemacht. Das ist für mich der wichtigere Faktor, als wenn Mama und Papa sagen, ich weiß, wie der Trick funktioniert. Weil das ist für mich logisch, weil sie haben mich jetzt seit ungefähr 10 Jahren zaubern gesehen. Sie wissen, wie Zauberkunst funktioniert, ja. Also ich war tatsächlich auch jetzt am Donnerstag bei einem anderen Zauberkünstler, Marc Weides, war früher mal Weltmeister der Zauberkunst vor ein paar Jahren. Und dann denkt man auch immer, man geht mit, also ich bin auch mit Erwartungen an diese Show gegangen, habe gedacht, der haut einen richtig von den Socken, aber es ist ja auch nur ein Zauberkünstler, er kann ja auch nicht das Rad neu erfinden. Und ich saß da drin, ich weiß zwar, wie das meiste funktioniert, aber ich bin trotzdem mit einem Staunen und mit einem Lächeln da rausgegangen, weil es einfach wunderschön war. Und ich glaube, das geht dann meinen Eltern relativ genauso, obwohl sie nicht ganz so in der Zauberszene sind, ja.
Du hast jetzt gerade den Freizeitpark erwähnt und dass du da jeden Tag drei Shows gegeben hast. War das dann morgens, mittags, abends oder?
Mittags ging es los und nachmittags war es vorbei. Die erste habe ich, glaube ich, um 12:30 Uhr gespielt, die letzte um 16 Uhr. Das ist schon alles sehr geballt. Heißt, ich spiele ja auch dreimal am Tag die gleiche Show. Und da muss man schon so ein bisschen gucken, dass es nicht immer langweilig wird. Vor allem bei so Regentagen, die gab es auch, und dann waren wirklich nur so 5, 6 Leute vor der Bühne. Das macht nicht ganz so viel Spaß, und wenn, ich sag mal, Wochenende, dann stehen da 100 bis 120 Leute, und das macht dann schon richtig Spaß, ne? Da muss man sich dann seine Motivation von den einen Shows mit in die andere Shows mitnehmen. Schön ist aber trotzdem, dass auch wenn ich die gleiche Show spiele, ist es immer ein Stückchen anders, weil meine Shows sind sehr aufs Publikum aufgebaut, sehr viel Interaktion. Heißt, wenn die Kinder oder die Familien anders reagieren, dann ist die Show wieder ganz anders, ja.
Ah, okay. Wie behält man sich diese Grundfröhlichkeit? Also ich habe jetzt auch ein Video mir von dir angeguckt. Du bist unglaublich charmant und kannst total toll frei reden, merke ich auch jetzt wieder. Du
Dankeschön.
weißt genau, wie das geht, ja, und wie du Sachen ausdrücken willst und so. Aber ich stelle mir jetzt vor, Tim hat heute einen schlechten Tag. Was macht der Tim dann?
Ja, die Tage gibt's auch. Da habe ich tatsächlich auch direkt ein Beispiel. Ich hatte mal einen Auftritt bei so einer, ich sag mal, Preisverleihung. Es war so eine Bestenehrung, sage ich mal. Und ich war krank, die ganze Woche lang. Und ich war immer noch nicht auf 100%, aber gut, so als Künstler, wenn man krank ist, muss man irgendwie trotzdem auf die Bühne. Und mir geht's dann, sage ich mal, nicht, ich bin nicht zu 120% dann auf der Bühne, sondern vielleicht nur zu 90. Ich glaube, das stört mich mehr als das Publikum, weil das Publikum das nicht weiß. Ich gehe danach von der Bühne und denke mir, heute war es echt nicht die beste Leistung. Trotzdem kamen die Leute danach zu mir, haben gesagt, es hat ihnen gefallen. Aber ich glaube, für mich ist dann dieses Gefühl da, ich habe nicht ganz abgeliefert. Und das nervt mich dann auch und es nimmt mich dann auch die nächsten Tage so ein bisschen mit. Und gut, im Freizeitpark, sage ich mal, bei 90 Shows, wenn dann bei einer Show mal. Bei einer Show ist mir der Jonglierball direkt ins Gesicht geflogen, weil der kommt aus so einer Box rausgesprungen. Mich stört es dann danach, aber
Das war bestimmt ein Effekt.
kein anderer von den 100 Leuten weiß es nach der Show noch, dass dann wirklich dieser eine Jonglierball in mein Gesicht geflogen ist. Ja. Und ich glaube, das stört einen mehr als die anderen.
Da ist es ja auch bei Fehlern so, ne? Also, dass die einen selber auf der Bühne, da brechen Welten zusammen, ja?
Ja.
Oder man hat einen völligen Blackout und kriegt Panik, aber eigentlich kriegt das ja keiner mit, außer man selbst. Oder es geht so schnell vorbei, dass es danach keiner mehr weiß. Das ist ja auch so ein ganz guter Trick, dass wenn was schief geht, weiter, 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 danach weiß es nämlich
Ja.
keiner mehr. Ja.
Ja, wenn das Finale schief geht, wäre es schlecht. Deswegen geht als Finale, macht man meistens eine Nummer, die nicht so super schief gehen kann. Zumindest ist es bei mir so. Die wirklich komplizierten Tricks, die, sage ich mal, mache ich mal so in der Mitte. Weil davor ist dann immer was Schönes und danach ist was Schönes. Heißt, wenn in der Mitte eventuell was schief gehen könnte, dann ist das schnell wieder vergessen. Und dann geht man, glaube ich, geht das Publikum mit einem anderen Gefühl nach Hause als ich.
Ja, stimmt, ja. Du hast vorhin Bühnenbild erwähnt. Baust du selber Bühnenbilder?
Früher ja, mittlerweile eher weniger. Ich habe jetzt für meine Weihnachtsshow zum Beispiel, die ich jetzt auch bald bei euch spiele in Neustadt, habe ich tatsächlich einen Freund, dem habe ich alle Sachen, die ich brauche, gekauft und dann baut er mir gerade so ein Schild, da steht Nordpol drauf, weil ich sage, wenn ich es selber baue, dann sieht es auch so aus, als hätte ich es selber gebaut und nicht so, dass es. Ja, dass es schön aussieht. Also ich glaube, ich könnte damit leben, aber wenn es wirklich perfekt sein soll, dann nehme ich doch wen anders ins Boot. Zum Beispiel auch so Hintergrundbilder oder so. Dann gucke ich auch erstmal, was gibt's im Internet oder was kann ich denn selber irgendwie designen oder so. Ich habe da so meine Tools, sage ich mal, dass ich dann gucken kann, wie kann ich denn das Bühnenbild gestalten, dass es gut aussieht und hol mir auch zur Not Hilfe ins Boot, wie zum Beispiel mit Plakaten, weil ich sag, wenn, dann soll es schon gut aussehen.
Wahrscheinlich muss es ja auch was sein auf der Bühne, was du gut zusammenklappen kannst, sodass du mobil bist damit.
Genau, letztes Jahr war meine Weihnachtsshow so, wir sind mit zwei Autos gekommen und dann haben wir auch wirklich 3, 4 Stunden lang alles aufgebaut, bis dann alles fertig war. Das habe ich aber auch mit einem Team, was ich mir dann organisiert habe, mit 5, 6 Leuten gemacht. Und das kann ich dieses Jahr nicht. Und wenn ich die Show noch 26 und 27 spielen möchte, wie es geplant ist, dann kann ich mir nicht immer ein Team von 5, 6 Personen organisieren. Vor allem, wenn es dann auch weiter weg geht in irgendwelche anderen Orte. Dementsprechend musste ich jetzt, sag ich mal, dieses Jahr die Show so konzipieren, dass alles wirklich recht schnell auf- und abgebaut ist und alles, ich sag mal, so zusammenfaltbar, dass es nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Aber trotzdem die gleiche Show noch ist wie im letzten Jahr.
Du hast sehr viele verschiedene Programme, wo ich auch wieder so am Staunen war. Du bist ja noch gar nicht so alt und noch gar nicht so lang dabei. Wieso hast du schon 5 verschiedene Programme? Die Frage kannst du gleich beantworten. Aber auch so die Frage, wie baust du ein spezielles Programm? Also es hat ja meistens mit irgendeinem Thema zu tun. Also es ist Weihnachten, Sommer oder so.
Ich rede jetzt mal von meinem ganz großen Solo-Theaterprogramm.
Ja.
Ich wollte schon immer ein Solo-Programm haben. Seitdem ich 10 bin, will ich wie die Ehrlich Brothers von Tour zu Tour gehen, von Halle zu Halle und dann zaubern. Den Traum habe ich mir letztes Jahr erst erfüllt, also nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, damit endlich mal was Cooles raus entstanden ist. Und die Show letztes Jahr habe ich auch 1,5 Jahre lang im Voraus geplant und entwickelt, bis wirklich das Grundkonzept steht von der Geschichte bis zu den Tricks. Und die konnte ich jetzt dieses Jahr nochmal ein Jahr lang mehr planen, heißt jetzt in der Show Expedition zum Nordpol, die Show heißt, stecken jetzt 2,5 Jahre lang wirklich Planung, Schweiß, Tränen, wow. Arbeit drinne. Ja. Gut, und wie fängt's an? Ich wollte immer eine Weihnachtsshow machen. Ich liebe Weihnachten und ich wollte es immer irgendwie den Kindern, den Familien weitergeben. Ich bin Familienzauberkünstler, heißt kein Zauberkünstler für Erwachsene, sondern für Kinder und Familien und würde gerne das Gefühl, was ich selber im Bauch habe an Weihnachten, den Kindern und Familien vermitteln. Und ich habe überlegt, wie bekomme ich das hin? Und mein großer Wunsch war es immer mal, an den Nordpol zu reisen. Heißt irgendwie mal zu wissen, wie sind die Weihnachtswichtel, die Engel, der Weihnachtsmann da. Ich habe auch so einen Film, den liebe ich, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel, glaube ich, heißt der Film. War so ein bisschen, wurde die Weihnachtswelt so ein bisschen beschrieben und das war alles so schön, war so nahbar. Den habe ich jedes Jahr, weiß nicht, 5, 6 Mal geguckt. Und dieses Gefühl wollte ich auf die Bühne bringen, habe dann gesagt, ich möchte während meiner Show zum Nordpol reisen. Und dieser Wunsch, sage ich mal, der zieht sich durch das ganze Programm, dass wir am Anfang bei mir zu Hause sind. Ich schreibe meinen Wunschzettel an den Nordpol, der wird dann zum Weihnachtsmann geschickt. Und der Weihnachtsmann sagt dann eben, Tim, du darfst zum Nordpol, wenn du die 3 Sachen erfüllst. Dann erfülle ich mit den Kindern, sage ich mal, die Bedingungen und dann reisen wir zum Schluss noch zum Nordpol. Und,
also es gibt eine richtige Geschichte auch,
genau, die du erzählst. Genau, es ist quasi ein Theaterstück mit Zauberkunst. Okay. Deswegen verkaufe ich es nicht als die Zaubershow, sondern es ist für mich eine Weihnachtsshow mit Jonglage, Artistik und Zauberkunst. Mhm. Heißt, wer in mein Programm geht, erwartet jetzt hoffentlich keine 97 Zaubertricks in den 90 Minuten, anderen, sondern bei mir ist es sehr viel Theater. Mhm. Und das ist jetzt auch meine neue Theatershow, die nächstes Jahr kommt, Tim Silas und der Wunderzirkus. Da erzähle ich sozusagen, wie ich zu der Zauberkunst gekommen bin. Eben durch dieses Zirkuswelt bin ich zur Zauberkunst. Und dann möchte ich eben diese Wunder, die in so einem Zirkus passieren, die mich damals begeistert haben, wieder zu den Kindern bringen. Und wenn du das jetzt gerade angesprochen hast, diese ganzen verschiedenen Themenprogramme, die ich jetzt mittlerweile auf meiner Webseite habe, die ist tatsächlich seit zwei Wochen erst online. Und ich habe mir nämlich zur Aufgabe gemacht, Zaubertheater zu machen. Heißt, es gibt ja diese, jeder kennt es, wenn man auf ein Stadtfest geht, ist da ein Zauberkünstler und er spielt Trick nach Trick. Mhm. Und mir hat aber diese Expedition zum Nordpol so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde dieses Gefühl, was ich da auf die Bühne gebracht habe, auch in meinen anderen Programmen haben, die 20, 30 oder 40 Minuten lang sind. Dementsprechend hatte ich Tim Silas und das verspukte Klassenzimmer. Tim Silas im Urlaub gibt's ab Sommer, also die haben wirklich, ist auch ab Mai erst verfügbar, damit ich noch genug Zeit habe. Also das Grundkonzept steht, aber ich brauche dann noch Zeit, um das Bühnenbild dann zu machen, zu entwickeln. Und Tim Silas auf der Suche nach dem Osterhasen. Das gibt's gibt's zu Ostern.
Geil.
Genau, das sind so die 3 Themenprogramme, die ich für nächstes Jahr habe. Und Tim Silas und die Zauberkiste gibt's, glaube ich, auch noch. Mhm. Wobei ich sage, das ist quasi so ein Programm, das kann ich jedes Jahr ändern und es ist nicht ganz feste. Heißt, ich habe meine Zauberkiste, da zaubern wir am Anfang die Zaubersachen rein, mit denen wir dann zaubern. Und dann habe ich noch so eine Tiershow mit so ganz viel Tierzaubertricks. Die gibt's aber auch noch nicht, die gibt's auch erst ab Mitte nächsten Jahr.
Moment, arbeitest du also gerade an 3 Projekten gleichzeitig oder wie?
Aktuell arbeite ich an der Weihnachtsshow noch 2 Wochen,
yeah,
weil dann ist die ja wieder auf der Bühne.
Ja. Yeah.
Und dann ist ja eben dieser Zeitraum zwischen Januar und März, wo ich dann die Ideen, die im Moment noch alle so grob auf Papier liegen, wirklich konkret ausarbeite.
Da stürzt du dich dann da voll rein.
Genau, das sind tatsächlich auch nur Programme zwischen 20 und 30 Minuten, heißt da steckt schon viel Arbeit und Geschichten und Ideen dahinter, klar. Da wird auch noch ganz viel Arbeit hineinfließen. Aber es ist ja keine 90-Minuten-Show, wo nochmal sehr viel mehr Arbeit reinstecken muss.
Ja. Wie ist das mit Kindern zu arbeiten? Weil Kinder sind natürlich ein tolles Publikum, weil die ja staunen können und einem auch sofort Feedback geben, ne? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Gefahr hat, dass es nicht ganz so abläuft, wie man sich das vorstellt oder so.
Kinder sind auf jeden Fall anders. Nochmal ganz kurz zum Punkt davor.
Oh ja.
Das sind mir gerade noch spontan eingefallen. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe die Idee gehabt vor ein paar Monaten, dass ich wirklich sage, ich möchte jetzt dieses Zaubertheater machen. Mhm. Heißt, ich arbeite auch schon seit ein paar Monaten wirklich an den Titeln und Ideen und Geschichten. Und im Laufe der letzten 10 Jahre habe ich ja immer mal wieder so kleine Geschichten erzählt. Mhm. Und dementsprechend zum Beispiel Tim Silas und das verspukte Klassenzimmer gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Weil ich habe das ja extra für einen Freizeitpark entwickelt und die haben mich ja vor ungefähr einem Jahr wusste ich schon, dass ich da
Ja,
spiele.
ja.
Dementsprechend sind manche Shows auch schon fertig und manche müssen noch entwickelt werden.
Und das
Also
läuft so
das.
ein bisschen parallel nebeneinander oder nebenher.
Genau,
Ja,
ja. Also
okay.
die entwickle ich jetzt nicht nur im Januar, Februar, März, sondern
Ja.
die Ideen sind schon viel länger da,
Ja,
genau.
okay.
Genau, mit Kindern zu arbeiten ist ganz anders. Deswegen sagen viele Zauberer auch irgendwie, wir zaubern nicht für Kinder. Es gibt viele, sagen die trauen sich das nicht ganz so, weil wenn man einen Fehler macht, dann sehen es die Kinder und die rufen es dann
Die
auch
rufen
rein.
das rein, ne? Ja,
Genau, weil
genau.
wenn ich jetzt, sagen wir, vor Erwachsenen zaubern würde und dann sehen die zum Beispiel, dass da irgendein Handgriff war oder sonst was, gut, die
Wird halt
Erwachsenen
höflich
sehen das,
applaudiert, ne?
genau,
Ja.
und sagen trotzdem, es hat mir gefallen, so ein Höflichkeitsapplaus. Und bei Kindern ist das immer ein bisschen schwieriger. Mein allererster Auftritt vor Leuten, die ich nicht kannte, war auch ein Kindergeburtstag. Und ich habe so einen Trick gemacht mit so drei Seilen. Die waren, eins war kurz, eins war mittellang und eins war ganz lang. Und die habe ich dann gleich lang gezaubert. Die Erwachsenen würden jetzt applaudieren. Die Kinder waren aber so, das eine Seil ist aber kürzer als, also 1, 2 Zentimeter kürzer als die anderen Seile.
Oh.
Und das war dann natürlich so eine Situation. Ich war so ein bisschen, ich mit 10 Jahren oder 11 Jahren irgendwie so, war dann ein bisschen überfordert, was mache ich jetzt? Weil
Ja.
sonst habe ich vor meinen Eltern das gezeigt, dann wurde applaudiert. Und die Kinder waren da aber nicht ganz so
Ach,
zufrieden. Ja,
kritisch,
genau.
ja.
Nee, deswegen ist es auf jeden Fall, sag mal, wenn man einen Fehler macht, schwieriger den
Zu überspielen.
zu überspielen, genau. Aber man bekommt die Kinder auch sehr leicht zum Staunen. Die Erwachsenen, vor allem die Männer, die sitzen da immer mit verschränkten Armen im Publikum. Wir wurden jetzt irgendwie so mit in die Zaubershow geschleppt, müssen
Ja,
uns das jetzt
naja,
angucken.
Hippie-Kram hier,
Genau,
ja.
die zu begeistern ist immer ein bisschen schwieriger. Wenn man die am Ende hat, ist es schön. Aber Kinder, wenn man die einmal hat, dann haben die auch Riesenaugen und gucken dir gerne zu. Und das ist, sag ich mal, das, wo ich meine Energie rausziehe. Ich habe durch die ganze Kinderzauberei gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und wenn ich, glaube ich, diese Reaktionen und die Interaktion mit den Kindern nicht hätte, dann wird mir irgendwas fehlen in der Zauberkunst.
Das ist zumindest bei mir in der Theaterszene auch oft Thema, dass sich ki das Kinderpublikum etwas verändert, so mit der Zeit, weil Kinder nicht mehr ganz so die Aufmerksamkeitsspanne haben wie früher. Es muss alles sehr viel schneller gehen. Ganz krasses Beispiel war, als ich in Mainz, beim Kopfüber-Festival war, Kinder- und Jugendtheaterfestival, und habe eine zauberhafte Produktion gesehen von einer Kollegin mit so Puppenspiel. Und so nach 10 Minuten hat ein Mädchen vor mir die Mutter gefragt: Mama, wann kommt denn was anderes? Und die Mutter halt so: Ja, jetzt kommt nichts anderes. Das schauen wir jetzt an. So, ja. Also dieses Swipe, Wisch und weg, ja, ist halt sehr in den Köpfen irgendwie drin. Und ich finde es schön, dass du beschreibst, Zauberei funktioniert aber grundsätzlich immer noch. Oder jetzt auch mit dem Gedanken an KI. Also es gibt halt so viel, was wir alles schon gesehen haben, ja. Wie denkst du, warum ist Zauberei immer noch was funktionieren kann oder vielleicht auch wichtig ist, gerade weil es so anders ist, so analog ist?
Also ich würde erstmal den Punkt aufgreifen mit, die Kinder werden so ein bisschen anders. Das merke ich tatsächlich auch bei meinen Shows.
Ja.
Also letztes Jahr haben die 90 Minuten sehr gut funktioniert. Vor allem mit der Pause ziehen drin noch in meinem Programm. Bin mal gespannt, wie das jetzt bei euch dann wird in Neustadt. Die anderen drei Shows, die ich spiele mit meiner Show Expedition zum Nordpol, sind kürzer. Die sind nur 50 Minuten. Das ist für mich auch ein bisschen schwierig, dann irgendwas rauszustreichen aus dem Programm. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei manchen Shows, vor allem wenn ich so Kindergarten, mache ich auch manchmal so Kindergartenabschlussfeste. Und da merkt man auch, welche Kinder noch irgendwie dabei bleiben bei der Show und welche schon irgendwie abgeschaltet haben und sagen, ich will lieber woanders hin, und die sind dann total unruhig. Das war, fand ich früher nicht ganz so. Und das merkt man auch manchmal, wenn die Kinder dann abgeholt werden, direkt irgendwie Handy in die Hand, oder wenn ich im Restaurant sitze mit meinen Freunden, da treffen wir uns immer mal wieder so 1, 2 Mal im Monat, gehen dann essen, und dann, wenn dann das Kind nur ruhig gestellt wird mit dem Handy, das tut schon so ein bisschen weh, weil es in meiner Kunst dann auch schwierig ist, die Kinder so zu begeistern. Die wollen jedes Mal was Neues. Aber im Freizeitpark zum Beispiel, vor allem die Leute mit den Dauerkarten, da kamen die Eltern dann zu mir und sagen, wir haben jetzt deine Show, weiß nicht, 20, 30 Mal gespielt, gesehen die letzten Tage, unser Kind will immer nur zu deiner Show, und dann willst du nochmal Riesenrad fahren und wieder gehen. Das zeigt mir dann aber auch, es ist anders. Das heißt, die Kinder
Ja.
die stört das auch gar nicht, wenn sie 30 Mal das gleiche Programm sehen. Und ich glaube, da unterscheiden sich die Kinder mittlerweile ein bisschen. Jetzt musst du mir noch mal ganz kurz helfen, was die andere
Frage hatte noch, ich bin so rumgeschwabert Richtung KI, also dass wir halt heute einfach schon so viel gesehen haben. Ne? Und wie kann man Leute noch überraschen und zum Staunen bringen?
Oh, ich glaube, Leute mit was ganz, ganz Neuem zu überraschen, wird schwierig. Selbst in der Zauberkunst, da wird ganz viel Neues erfunden, sag ich mal, entwickelt. Das ähnelt aber alles irgendwie dann doch schon dem, was man schon mal gesehen hat. Ich glaube, wenn man jetzt David Copperfield vergleicht mit dem, was die Ehrlich Brothers zeigen, da gibt's auch Doppelungen und sonst was. Man kann nicht das Rad neu erfinden. Was die Zauberkunst so ein bisschen besonders macht, ist, klar, man hat diese Zaubertricks. Und wenn man Zauberer nur an Zaubertricks vergleichen würde, würde man sehen, da wird auch sehr viel Gleiches gezeigt. Aber ich glaube, es geht da viel mehr um den Menschen, um die Person und um die Geschichten, die erzählt werden. Ich glaube, das macht so eine Zauberkunst besonders. Kann man mit Filmen vergleichen. Es gibt ganz viele Filme, die irgendwelche Bösewicht gegen Held und dann kämpfen die gegeneinander. Aber es ist immer eine andere Geschichte, immer andere Personen. Man kann sich immer in die Person hineinversetzen und man mag dann die Person, irgendwie den Held, auch wenn es ein anderer ist oder wenn es ein neuer ist. Ich glaube, das ist in der Zauberkunst dann auch so. Auch wenn vielleicht irgendwas Altes nochmal wiederkommt, ist es trotzdem was Neues, ein neuer Mensch und so.
Und das ist so unmittelbar, ne, weil es wirklich ja vor einem passiert. Es ist nicht durch einen Bildschirm, wo man immer noch sagen kann, naja, das ist halt irgendein Videotrick, sondern es passiert jetzt gerade in diesem Moment, weil dieser Mensch irgendwas flickt, ja, und zack, ist irgendwas verwandelt. Und das ist ja eigentlich auch so das Tolle, dass man dadurch wieder in so ein direktes Miteinander kommt.
Ja, also ich glaube, das ist auch, ich sag mal, was Besonderes. Zauberkunst kann man, wenn man jetzt auf Instagram oder sonst was geht, Zaubertrick eingibt auf Suchen und dann findet man so 1000 Sachen. Ja. Aber ich glaube, wenn man wirklich dann in der Zaubershow sitzt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Man wird wirklich, jetzt wo ich in der Zaubershow war am Donnerstag, ich fand, es war einfach was Besonderes, mit 150 Leuten in diesem Raum zu sitzen. Alle gucken diese gleiche Person an und haben alle gleich viel Spaß und der Raum wird dunkel, das Licht geht nur auf der Bühne an und auf einmal hat man, also habe ich zumindest ein ganz besonderes Gefühl im Bauch und ich glaube, das haben alle anderen auch irgendwie so ein bisschen und ich glaube, das macht eben das besondere Erlebnis, auch wenn man es vielleicht jeden Tag sehen könnte, wenn man trotzdem in ein Theater geht und sich eine Zaubershow anguckt, ist es was anderes, als wenn man es auf dem Bildschirm gibt, weil diese Umgebung, man macht sich vielleicht schick, man zieht sich ein Hemd an, man liegt nicht irgendwie, man murmelt nicht auf der Couch in der Decke, sondern man...
Was auch manchmal ganz schön ist, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, es ist ja auch dieses Miteinander, es erleben, ne? Also wenn da vorne ja was passiert und man staunt, dann staunen ja alle und das ganze Publikum atmet.
Ja. Ja, und das war so lustig, weil der Zauberer vorne, der macht einen Zaubertrick und auf einmal... Wenn alle ganz ruhig, alles ist einmal so ganz, ganz leise, alle haben die Augen so offen, denken, das hat er gerade nicht gemacht. Und da wird dann nicht applaudiert, wenn man staunt, sondern dann war wirklich der Mund offen, man hat sich gedacht, krass. Ja. Und dann hat er gefragt, Leute, warum klatscht ihr nicht? Und dann haben wir erstmal gemerkt, oh, warte mal, das stimmt, da ist ja was. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das war schon so ein Moment, wo dann der besonders macht.
Ja. Ich habe mal so einen tollen Trick gesehen. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie der zweite Zauberer heißt. Also das eine war Fabian Strahl. Das ist nämlich auch der hier schon mal zu Gast war im Podcast. Und der verbindet Musik mit seinen Zaubertricks und hat auch immer ein Klavier oder ein Keyboard oder ein Flügel auf der Bühne mit dabei. Und der hat mit einem Kollegen Hannes Freitag.
Ja.
Kann das sein? Ja. Gut. Die haben mal zusammen eine Zaubershow, ist schon Jahre her, im Theater in der Kurve gemacht. Und die haben als Finale oder Zugabe haben die ein wunderschönes kleines Dings gemacht, wo Hannes nur mit einem, also wirklich winzigen Bindfaden, einen winzigen Zaubertrick gemacht hat und Fabian hat dazu Klavier gespielt.
Ja.
Es war so magisch, also es hat das ganze Publikum saß da mit offenem Mund und hat sich diesen kleinen Bindfaden, der die Länge verändert hat, die Form verändert, war plötzlich ein Knoten dann nicht mehr und das war so wunderschön, mehr war nicht. Der stand da nur und hat mit den Händen gearbeitet und man hörte diese Klaviermusik.
Das ist schon.
Ich schwärme da heute noch von.
Das ist genau das, was Zauberkunst ausmacht. Dieser magische Moment, den dann alle im Raum auf einmal spüren können, der sowas Besonderes macht.
Ja.
Deswegen bin ich Zauberer.
Ja. Ach, wie schön. Ich habe mir hier noch notiert, du bist Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland. Wahrscheinlich als einer der Jüngsten, oder?
Ich glaube nicht.
Was ist denn der magische Zirkel?
Genau, der magische Zirkel von Deutschland ist so eine Vereinigung von Zauberkünstlern. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen wie der DFB beim Fußball oder beim Handball, den Verbund, den es dann immer gibt. Und das ist bei uns der magische Zirkel, da muss man rein, muss eine Aufnahmeprüfung machen, dass man auch zeigt, ich bin Zauberkünstler, ich kann was. Und dann gibt's da zum Beispiel jeden Monat so eine Zauberzeitschrift, die Zauberkunst hier in Deutschland und auf der ganzen Welt so ein bisschen berichtet, was so passiert. Und da lernt man auch ganz, ganz viele Zauberkünstler einfach kennen. Da gibt's Kongresse, Seminare, gibt's Jugendmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, wo man sich dann gegenseitig kennenlernt und miteinander zaubern kann. Und das ist schon was Besonderes, weil man dann einfach merkt, ich bin gar nicht so alleine mit dem Zaubern, sondern es gibt doch ganz, ganz viele andere Zauberer hier in der Gegend, die auch zaubern können. So zum Beispiel habe ich Hannes kennengelernt. Durch Hannes bin ich tatsächlich im magischen Zirkel, weil ich war bei einer Show von ihm und seinem Kollegen, waren wir in Wiesbaden und dann hat meine Mutter einfach mal gefragt, was muss mein Sohn denn machen, dass er noch besser wird im Zaubern? Und er gesagt, komm mal bei uns in den magischen Zirkel in Wiesbaden. Und dann war ich da und dann habe ich sozusagen das erste Mal die Welt vom magischen Zirkel entdeckt.
Muss man dafür sich irgendwie bewerben, um da Mitglied zu werden?
Es gibt so Ortszirkel, in München gibt's einen, in Wiesbaden, Mainz ist einer zusammen, in Mannheim gibt's einen. Da muss man, noch keine Prüfung machen oder sonst was, da fragt man dann an, ob man hinkommen kann, ich zauber auch. Und dann lernt man da erstmal so ein bisschen die Welt von unserem magischen Zirkel, sag ich mal, kennen in der Region. Kommt vorbei, zeigt ein paar Zaubertricks, bekommt ein paar gezeigt, dann tauscht man sich einfach mal zweimal im Monat aus. Und dann, wenn man sagt, hier, ich möchte wirklich drin bleiben, dann macht man eben diese Aufnahmeprüfung. Die gibt man dann eben seinem Ortszirkel weiter und sagt, ich würde gerne die Aufnahmeprüfung machen. Dann wird es organisiert. Dann kommt tatsächlich 1, 2, 3 Prüfer. Und
das ist so eine richtige Aufnahmeprüfungssituation.
Ja, ich habe mich vor der Aufnahmeprüfung gedrückt. Ich bin trotzdem drin, weil ich bei genau, ich habe mich reingezaubert. Nee, bei den Jugendmeisterschaften habe ich einen Platz gemacht und wenn man da einen Platz macht, umgeht man sozusagen die Aufnahmeprüfung, ja.
Dann ist das sozusagen die Aufnahmeprüfung.
Sozusagen, genau. Da hat man nämlich bewiesen, dass man ganz gut zaubern kann.
Gibt es Konkurrenzdenken zwischen Zauberern?
Nicht ganz so sehr wie vielleicht bei anderen Sportarten oder bei anderen Bereichen, weil man sich doch sehr viel hilft. Heißt, wenn mich jetzt ein Zauberkünstler fragen würde, hier, gib mir mal Hilfe, schau dir's mal an und sag mal, wie du es findest, dann denke ich mir nicht, oh, wenn ich dem jetzt verrate, wie ich es machen würde, dann klaut er mir mein Publikum und sonst was. Klar denkt man sich manchmal schon so, schade, da wäre ich jetzt auch gerne. Das ist dann so ein bisschen, ist aber ein bisschen Neid ist ja immer dabei.
Ich sehe auch manchmal irgendein Theaterstück und denk so, Mann, auf die Idee hätte ich auch gern, die hätte ich gern gehabt.
Genau sowas denkt man halt, aber ich bin jetzt nicht so und sag hier, ich habe jetzt nicht so ein, nee, den Zauberer, den beachte ich jetzt gar nicht.
Ja.
Dafür wurde ich auch zu sehr in diese Zaubererwelt aufgenommen, weil ich habe ja auch nur daraus profitiert, dass andere zu mir gesagt haben, hier komm mal zu uns, hier kann ich dir Tipps geben und sonst was. Und ich fände es dann irgendwie doof zu sagen, alle anderen Zauberer, die nachkommen oder die vielleicht mich fragen, hier, sag mal, hast du ein paar Tipps, würde ich ungern dann irgendwie abweisen, weil ich bin ja auch nur hier, weil mir andere geholfen haben.
Ja. Hast du auch Kolleginnen?
Oh, das ist ein sehr schwieriges Thema in der Zauberkunst. Wir haben nämlich fast keine Frauen. Also wenn ich jetzt mal im Kopf nach Frauen suche, die zaubern, fallen mir schon ein paar ein. Aber ich glaube, es gibt keine Zauberin, die so einen Stellenwert hat, wo jeder weiß, wir haben Zauberkünste. Wir kennen David Copperfield, die Ehrlich Brothers, vielleicht Penn und Teller, sonst was. Aber wir haben keine Zauberin, die wirklich riesig groß ist und die jeder kennt. Und das ist auch so ein bisschen schade. Ich habe nämlich jetzt auch bei einem YouTube-Format, bei einer Talentshow mitgemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich da beworben haben, aber keine einzige Frau. Und das ist irgendwie schade.
Was denkst du, woran das liegt?
Also, wenn wir jetzt mal ganz, ganz schlimm denken in die Tiefen der Zauberkunst, Zauberer von, es gibt so sexistische Sprüche und sonst was, die damals gemacht worden sind und die nicht ganz so cool sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch mit aufgreift in die Zauberkunst. Aber meistens hat auch jeder immer diesen Zauberer mit Zauberhut und Zauberstab im Kopf und denkt vielleicht gar nicht, dass das auch Frauen machen könnten.
Das ist ein sehr festgefahrenes Bild,
ich
ne,
glaube
von
auch,
einem
ja. Und
Zauberer.
deswegen immer, wenn man eine Frau sieht, die zaubert, ist das vielleicht für die Leute ein fremdes Bild und denken irgendwie, das passt irgendwie nicht zusammen. Und das finde ich schon schade, weil zum Beispiel jetzt bei den Jugendmeisterschaften sind so viele junge Frauen, die da mitmachen und wo man sich denkt, die können schon alle richtig gut zaubern. Die können was, ja. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, wenn noch mehr es noch mehr weibliche Zauberer gibt als Zauberinnen dann, weil ich finde, das macht ist was anderes in der Zauberkunst, als wenn nur Männer zaubern.
Also würde ja eigentlich, es kann ja nur bereichern, ne? Also
die kommen auch auf ganz andere Ideen
genau.
auch. Und das, ich finde es immer schön, wie kreativ wir Zauberer sind. Und da tut, glaube ich, so eine weibliche Kreativität auch mal ganz gut.
Ja. Ah, schön, cool. Ich füge mal hier den Werbeblock ein.
Ja.
Du hast eine Webseite, die
genau.
werde ich verlinken in den Shownotes dieser Folge. Du hast auch einen Instagram-Kanal, da kann man auch immer mal wieder Clips sehen, wie du zauberst oder von deinen Auftritten. Man findet dort auch deine nächsten Auftritte. Du bist jetzt Ende November in Neustadt, aber falls dieser Podcast erst danach online geht, wo bist du noch zu sehen dieses Jahr?
Dieses Jahr nur noch in Mainz am 7.12. Die Tickets sind leider alle weg. Das war tatsächlich... Die waren online und dann hat mir der Veranstalter gesagt, hier, Show 1 ist schon voll.
Was heißt leider? Also,
na ja, leider ist, dass ich, dass wir keine Zusatztermine mehr machen konnten.
Ah.
Das ist schade, weil das Theater war, ist auch nur ein ganz kleines Theater, ich sag mal, wie jetzt hier in Neustadt, mit so 50, 60 Personen. Und die haben dann an den anderen Tagen nicht mehr genug Personal, weil die auch andersweitig unterwegs sind, um dann nochmal 2, 3 Shows von mir zu machen. Ansonsten bin ich dieses Jahr, glaube ich, bei keiner öffentlichen Show mehr. Aber das ist auch gar kein Problem, denn es kommt das nächste Jahr. Und da gibt es auf jeden
ja
Fall...
Da kommt ja einiges, ja.
Es kann noch nicht ganz so viel verraten, weil vieles ist noch so ein bisschen in Planung. Aber auf jeden Fall kommt meine Show Tim Silas und der Wunderzirkus. Ab Mai gibt's Premiere. Da wird es auch 1, 2 Vorpremieren geben. Vermutlich Richtung Mainz in die Richtung. Heißt, wenn ihr auf meiner Webseite immer mal wieder vorbeischaut oder auf Instagram, da halte ich die Leute ja immer auf dem Laufenden, dann werdet ihr auch wissen, wann ich sag mal hier in der Gegend Richtung Neustadt und Mainz da Termine gibt. Dann bin ich in Oberhausen, da ist die Premiere in dem Theater an der Nieburg, bin ich da mit meiner Show. Nur wegen dem Theater habe ich eigentlich die Show produziert, weil die gesagt haben, wir haben an Weihnachten keinen Platz mehr, würdest du bei uns auch meine Show spielen? Dementsprechend bin ich seit ungefähr einem Dreivierteljahr am Plan, was ich in der Show zeigen kann. Hab ja zum Glück noch ein Dreivierteljahr Zeit. Und die wird auch mega cool. Und dann 26 und 27, weil ich ja eben jetzt vermutlich so eine, ich nenne es mal Tourmanagerin bekomme, wenn da hoffentlich ganz, ganz viele andere Termine raussprudeln.
Ja, vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg noch? Oder
genau,
so?
Ziel ist tatsächlich, ich habe auch Familie in München. Heißt auch da irgendwo in der Nähe da mal zu spielen. Und generell auch, ich sag mal, die kleineren Theater in ganz Deutschland mal ein bisschen abzuklappern und zu gucken, wie haben die Leute denn da Lust auf Zauberkunst?
Cool. Man kann dich aber auch buchen für private Veranstaltungen.
Genau, also ich habe viele, also dieses Jahr habe ich noch viele so Weihnachtsfeiern, zum Beispiel auch von Sportvereinen und sonst was. Bin auch bei 1, 2, 4 Weihnachtsfeiern da, weil ich ja gesagt habe, ich bin Familienzauberkünstler. Aber weil ich Weihnachten so gern mag, habe ich auch ganz viele Tricks im Programm, die nicht unbedingt nur für Kinder sind. Deswegen geht auch das. Dieses Jahr hatte ich ungefähr 300 Shows und davon waren 290 für Kinder und Familien. Das ist mein Ding. Heißt, wenn irgendjemand sagt, wir haben irgendein Stadtfest oder sonst was, da wird sich Zauberei anbieten und dann gerne mal anfragen.
Krass, 300 Shows.
Ja, als ich das zusammengerechnet habe, habe ich auch gedacht, dass irgendwie so viel kommt es mir gar nicht vor. Aber
ja, heftig.
Gut,
also stell mir auch vor, dass du da sehr viel am E-Mails tippen bist, ne? Bis mir diese ganzen Verträge mal stehen und die Termine alle stehen. Und das ist ja wahnsinnig viel Aufwand.
Ich habe tatsächlich gestern mal mein Postfach aussortieren müssen, weil es hieß Postfach voll. und dann habe ich einfach mal geguckt, welche Anfragen sind denn von Oktober noch offen. Mit wem bin ich denn gerade noch im Gespräch und habe die dann nochmal alle angerufen, geguckt, wie läuft's. Und da habe ich gedacht, huh, das kommt einem gar nicht so viel vor, aber man ist dann doch, war ich gestern den ganzen Vormittag beschäftigt, um den ganzen Make-Kram wieder zu machen.
Hast du irgendeinen Ausgleich zu diesem ganzen Wahnsinn? Also machst du irgendwie Sport oder gehst spazieren oder schwimmen oder weiß nicht, hörst Musik?
Ich würde ja gerne sagen, ich mache Sport. Aber das mache ich im Moment nicht. Die Zeit hatte ich, aber es steht heute auf meiner To-Do-Liste, heute Sport zu machen.
Okay.
Also gucken wir mal, wie der Tag so ist. Und ansonsten treffe ich mich sehr gerne mit Freunden. Wobei ich sagen muss, wenn die frei haben, die arbeiten ja auch alle und sonst was, bin ich auf der Bühne,
ja.
Weil die haben ja am Wochenende frei und das ist eigentlich die Zeit, wo ich am meisten meine Aufträge habe. Deswegen ist es da immer mal ein bisschen schwierig. Und tatsächlich sehe ich als Ausgleich sowas wie heute, dass ich wirklich ein Stück weit auch wohin fahre, weil ich sag mal, während ich zum Beispiel heute hierher gefahren bin, habe ich Musik gehört, habe ich auch Podcast gehört. Das ist für mich auch so eine kleine Auszeit. Und klar, wenn ich dann abends, sag ich mal, esse mit meiner Familie, dann schauen wir dann noch eine schöne Serie oder sowas. Das macht man auch noch.
Gut.
Dann, ich sag mal, den Ausgleich hat man auch.
Das erdet auch wieder so ein bisschen, ne? So richtig auch mit, also mich erdet das immer, wenn ich mich mit Leuten dann auch umgebe, die gar nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Mhm. Die so in ganz anderen Welten leben und dann einfach mal auch über was ganz anderes reden, als immer nur dieses ganze Kunstzeug.
Ja.
Das kenne ich, ja.
Genau, den Ausgleich gibt's, wobei ich sage, ich habe ja meine Hobbys eigentlich zum Beruf gemacht mit der Jonglage, der Artistik und der Zauberkunst. Deswegen ist es da auch ein bisschen schwierig, immer wegzugehen. Zum Beispiel gestern Abend habe ich dann halt noch bis 21.30 Uhr geübt. Und dann habe ich gesagt, muss dann doch mal wieder in meinen Rhythmus kommen.
Ja.
Das ist ja als Künstler schwierig, wenn man keinen festen Tagesablauf hat. Den versuche ich mir jetzt wieder aufzubauen mit jeden Tag um die Uhrzeit aufstehen und sonst was. Ja, aber dann wird auch manchmal bis tief in die Nacht gearbeitet.
Krass, ja. Was würdest du sagen, ist das Besondere an deiner Art aufzutreten oder an deiner Zauberkunst? Warum sollte ich zu dir kommen?
Also zu mir kommt man, wenn man keine Zauberkunst im klassischen Sinne sehen möchte. Heißt nicht, das klingt jetzt falsch, Trick nach Trick. Das machen viele andere Künstler sehr, sehr schön. Bei mir versuche ich immer meine ganzen Leidenschaften mit einzubinden in die Shows. Heißt, ich vermarkte es ja auch nicht als Zauberkunst oder als Zaubershow, sondern es ist eine Show mit Zauberkunst, mit Jonglage und Artistik, weil ich eben diese Zirkuselemente bei mir immer sehr gerne drin habe, weil das immer was anderes ist, mal was anderes zu sehen ist. Und bei mir gibt's eben dieses ganzen Geschichten erzählen. Heißt, ich habe eben diese Art von Theater, die ich spiele, weil ich eben früher sehr gerne Theater gemacht habe, Zirkus gemacht habe und das wollte ich alles mit einfließen lassen. Heißt, wenn ihr jetzt in meine Show kommt, dann wisst ihr, ihr seht keine Zaubershow, sondern ihr seht eine Show mit einem roten Faden, mit einer ganzen Geschichte, mit einem schönen Bühnenbild auch und einfach etwas Kleines zum Abschalten, zum Entspannen und Zuhören, Zugucken, wie so eine Art kleiner Film, genau. Aber zum Mitmachen, das ist immer ganz wichtig.
Ja.
Heißt, das Publikum ist bei mir immer mit dabei. Ich habe zum Beispiel bei meiner Weihnachtsshow ganz am Anfang eine Nummer, da macht wirklich jeder aus dem ganzen Publikum mit, weil ich sage, es soll ja dann doch was sein, wo man nicht nur zuguckt, weil sonst kann man es auch vorm Fernseher machen, sondern man soll eben mit live dabei sein.
Cool. Ja.
Ja.
Dann stelle ich jetzt die letzte Frage.
Wunderbar.
Was wünschst du dir?
Also ich wünsche mir, dass meine Zauberkunst zum einen ganz Deutschland sehen kann, dass ich eben meinen Traum, sage ich mal, von Theater zu reisen, mir erfüllen kann. Ich liebe es natürlich auch zu sagen, ich gehe jetzt auf ein Stadtfest oder auf eine kleinere Veranstaltung von einem Sportverein, zum Beispiel zu einer Siegerehrung oder sonst was, wo ich dann zaubern darf. Das macht auch Spaß, aber ich glaube, was ich auch letztes Jahr gemerkt habe mit der Expedition zum Nordpol, dass es genau das ist, was ich möchte. Ich möchte morgens ins Theater kommen, aufbauen, nachmittags meine Show spielen und dann wieder mit einem schönen Lächeln nach Hause fahren. Das ist das, was mich, sage ich, glaube ich mal, letztes Jahr am meisten erfüllt hat von den ganzen Auftritten. Und ich glaube, dieses Jahr wird es genauso sein, dass ich, wenn ich dann an das Jahr 2025 zurückdenke, ich sage, hier die Auftritte mit der Expedition zur Nordpol in Neustadt, in Mainz und so, die waren am schönsten.
Ich bin super gespannt. Also jetzt erst recht. Ich freue mich schon total. Ich werde es mir angucken.
Das freut mich.
Am 30.11. Ja. Ich bin super beeindruckt, was du alles schon jetzt auf die Beine gestellt hast und noch machen wirst. Und sau erfrischend, wie du rangehst, dass du eben sagst, es ist was Neues. Es bringt noch mehr Aspekte mit rein als nur diese eine Schiene. Sowas mag ich persönlich auch immer total, wenn man so ein bisschen Crossover denkt und sich inspirieren lässt von anderen Kunstformen und sowas. Deswegen vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr findet wie immer alle Links zum Backstage-Podcast in den Shownotes. Ich freue mich immer über Feedback oder wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Im neuen Jahr suche ich dann auch wieder neue Podcast-GästInnen, also meldet euch gern bei mir. Das geht zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Es kommen aber auch noch ein paar Folgen bis Jahresende und wer mal auf die Zahl der heutigen Folge geschaut hat, wird bemerkt haben, dass die 200 nicht mehr weit weg ist. Ich wünsche euch eine magische Vorweihnachtszeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!